Konrad Zuses Eltern waren vermutlich entsetzt. Ihr Sohnemann wirft den Job hin, um im heimischen Wohnzimmer irgendeinen abstrusen Apparat zu bauen. Eine vollautomatische Rechenmaschine. Hat dafür aber eigentlich gar kein Geld. Wie sein Sohn Horst Zuse schildert.
Wenn man sieht, mit welchen Teilen er angefangen hat, das waren also Bleche, die er im Altwarenhandel gekauft hat. Und Studenten haben ihm mit der Laubsäge geholfen, die Aussparung aus diesen Blechen zu sägen. Und darin kann man schon sehen, wie schlecht die Bedingungen eigentlich für ihn waren.
So bastelt er in Berlin der 1930er Jahre einen mechanischen Arbeitsspeicher, ein Rechenwerk, eine Programmsteuerung, Ein- und Ausgabeeinheiten und, besonders interessant, Zuses Maschine soll nicht, wie ein Mensch, mit 10 Fingern rechnen, sondern nur mit Ja und Nein, mit 0 und 1. Zum Beispiel durch Blechschienen, die man vorwärts und rückwärts schiebt. So die Theorie. In der Praxis verhaken sich die Bleche allerdings immer wieder. Für seine nächsten Maschinen, die Z2 und Z3, steigt er daher auf Telefonrelais um. Die waren bereits in der Praxis erprobt. Zuse kauft sie kiloweise preiswert bei der Post.
Und das waren die Relais, die aber nicht neu waren, sondern die ausgesondert waren, weil sie zum Telefonieren nicht mehr geeignet waren. Das heißt, er hatte auch das Problem erstmal, dass er die Telefonrelais funktionsfähig machen musste.
Im Klartext, Zuse baut seinen Rechner, eine Kiste so groß wie eine Schrankwand, mit Material aus der Abfallkiste. Dennoch, die Z3 wird ein Meilenstein. Am 12. Mai 1941 stellt er sie offiziell vor. Die, präzise formuliert, erste vollautomatische, frei programmierbare, programmgesteuerte Rechenanlage im Dualsystem. Zuse hat damit eindeutig weltweit die Nase vorn. Vor Computerpionieren wie zum Beispiel Howard Aiken in den USA, der ebenfalls einen elektromechanischen Rechner baut, die sogenannte Mark I. Die wird allerdings erst 1944 fertig, also 3 Jahre später, in Harvard.
Das ist eine Priorität, die kann Zuse niemand nehmen.
Ulf Hasshagen. Er leitet das Forschungsinstitut für Technik und Wissenschaftsgeschichte am Deutschen Museum in München.
Und es kann Zuse niemand nehmen, dass diese Maschine vom Konzept weitaus interessanter und weitaus ausgereifter war als alle anderen amerikanischen Maschinen zu diesem Zeitpunkt. Und es zeichnet Zuse absolut als wirklich erstklassigen Computerpionier aus, zu diesem Zeitpunkt Konzepte in einer Maschine zu haben, die kein anderer hat.
Doch dann tobt der Zweite Weltkrieg. Zuses Z3 geht im Bombenhagel auf Berlin unter. Und die Nachfolgemaschine, die Z4, kann Zuse gerade noch zerlegt auf einem Militär-LKW vor den Alliierten nach Süddeutschland retten. 1945 sitzt er dann in Hinterstein im Allgäu und denkt immer noch, seine Konzepte würden weit über das hinausgehen, was alle anderen haben. Doch die Konkurrenz schläft nicht. Computerpioniere in den USA bauen die sogenannte ENIAC, finanziert von der US Army. Entscheidend dabei, das Ganze ist kein elektromechanischer, sondern ein elektronischer Computer. Statt Relais sind dort Elektronenröhren verbaut. Und die Maschine, ein 27 Tonnen schweres Monster, berechnet an einem Tag das, wozu Zuses Rechner Jahre gebraucht hätte.
Der Geschwindigkeitsunterschied ist so groß, als würden sie versuchen, mit einem Fahrrad, mit einem Porsche oder noch größer zu konkurrieren, nur als ganz plastischer Vergleich. Und das anzubieten, das hat natürlich kein Interesse mehr. Und dieser technologische Sprung, der war Zuse nicht mehr interessant.
Die Computerszene beherrscht nach dem Krieg ein anderer, der Mathematiker John von Neumann. Er fordert unter anderem einen einheitlichen und flexiblen Speicher, in dem Programm und Daten gemeinsam abgelegt und auch verändert werden können. Er definiert so die Grundzüge des modernen Computers. Zwar haben viele Kollegen ähnliche Ideen, doch niemand bringt sie derart genial auf den Punkt. Von Neumanns Thesen werden zu einer Art Bibel für den Computerbau. Ganz anders Zuse. Er ist praktischer Erfinderunternehmer. Er weiß, wo auch mal ein gezielter Tritt gegen die Maschine hilft, damit sie wieder läuft. Aber er ist kein vernetztes Mitglied im elitären Wissenschaftsclub. Und, bitter für ihn, obwohl er jede Menge Anträge stellt, erhält er niemals ein Computerpatent. Nach vielen Jahren Kampf und Streit geht er leer aus. Horst Zuse.
Und so sieht das Urteil des Bundespatentgerichtes 1967 aus. Der Fortschritt wird anerkannt, die Neuheit wird anerkannt, aber die Erfindungshöhe wird abgelehnt. Das heißt, das ist das Schlimmste für einen Erfinder, er hat eigentlich nichts erfunden. Und wie kann man das interpretieren? Also viele Wissenschaftler machen das so. Ja, warum hat er eigentlich nichts erfunden? Naja, Relais gab es schon, Schrittschalter gab es schon, Anzeigelampen gab es schon, Lochstreifen gab es schon. Dass er das alles anders zusammengebaut hat und eine völlig neue Maschine konzipiert hat, das war nicht patentwürdig.
Für Konrad Zuse eine Katastrophe. Dabei geht es am Ende gar nicht mehr um finanzielle Interessen. Es geht um die Ehre.
Natürlich ist das ein harter Schlag. Das ist gar keine Frage. Das war für ihn auch eine schwere Zeit. Ab 1964, als er die Firma mit 1200 Mitarbeitern verloren hat, dann die Ablehnung des Patentes 1967. Na, ich sag Ihnen, das war ein Imageverlust ersten Grades. Das hat er auch bis Anfang, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre gebraucht, um sich davon wieder zu erholen.
Trotz der Niederlage hat sich Zuse gerne als der Erfinder des Computers in Szene gesetzt. Es entstand bisweilen auch der Mythos vom verkannten Erfindergenie, das gegen ausländische Interessen nicht ankommt. Doch unterm Strich steht eben fest, der Computer hat viele Väter. Es gibt damals jede Menge Vor-, Mit- und Paralleldenker, die oft gar nichts voneinander wissen. Und Konrad Zuse ist eben nur einer von ihnen.